Meine sehr verehrten Damen, Herren und alles dazwischen, das ist die Midlife Crisis. Ein Podcast von und mit Maike Schumacher. Was passiert eigentlich, wenn eine 50-jährige Frau, die mitten im Leben steht, zum ersten Mal über Sex spricht? Finden Sie es heraus. Viel Spaß beim Zuhören. Life Crisis.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 45 von MILF Life Crisis. Ich sitze mal wieder hier in meiner Küche und habe einen wunderbaren Gast am Start. Ich grinse schon von einer Seite zur anderen. Ich muss mich echt ein bisschen zurückhalten, weil sie macht's tatsächlich auch gerade. Weil, also wenn man unsere Anfangsgeschichte hört, und die werde ich euch gleich erzählen, das ist mal wieder so aus der Kategorie Geschichten, die das Leben schreibt. Und die sind so gut, das glaubt man fast nicht. Also das glaubt man fast nicht, dass heute hier an meinem Küchentisch Frau Dr. Ina Schuppe-Keustinen sitzt. Euch wird der Name vielleicht noch nichts sagen, noch nichts, weil nach der Folge wisst ihr Bescheid. Was das Großartigste an dieser Frau ist, ist, dass ich sie vor 2019, haben wir vorhin festgestellt, auf der Tanzfläche kennengelernt habe. Sie wird aber heute ihr neues Buch vorstellen und über ihre Forschungsarbeiten sprechen, weil Frau Doktor hat richtig Ahnung, Leute. Und wisst ihr wovon? Von der Vulva. So heißt ihr neues Buch nämlich auch. Der Titel ist traumhaft schön, werde ich euch alles verlinken mit Zip und Zap in den Shownotes. Aber jetzt erstmal ein ganz großes Hallo und herzlich willkommen, Ina. Geil, dass du da bist.
Hallo, Maike. Ich freue mich so, hier zu sein bei dir in der Küche.
Ach, wie schön. Echt, das ist so großartig. Du bist nämlich jetzt einfach nur für ein paar Tage in Berlin.
Genau.
Du kommst ursprünglich nämlich aus Stockholm.
Genau.
Und unsere liebe gemeinsame Freundin, also wir sind jetzt alle miteinander befreundet, das ist ja sowieso so toll, wenn tolle Frauen sich finden, dann lässt man sich ja nicht mehr los. Genau. Tina Holmes. Tina Holmes war bei mir Podcast-Gästin, ich glaube vor 3 oder 4 Folgen, das die Chefin, die noch die Toys selber getestet hat. Ihr wisst jetzt, glaube ich, sofort, wen ich meine. Und sie hat auf Instagram gepostet, es gibt eine Buchveröffentlichung, die sie begleitet. Und sie postet ein Foto und da bist du drauf. Und ich bin hier fast vom Stuhl gefallen. Weil ich mache ja Tanz dich glücklich. Und Ina und ich, wir haben gemeinsam eine Methode gelernt. Also Ina macht jetzt nicht Tanz dich glücklich, weil ich habe mich ja mit dem Projekt weiterentwickelt. Aber, meine Liebe, wir haben uns 2019 auf einem Tanzworkshop kennengelernt.
Das haben wir.
Hier in Berlin auf der Tanzfläche, gell?
Ja.
Das heißt, du bist also nicht nur Frau Doktor, ich würde so gern sagen, Frau Doktor, Professor.
Ja, würde ich auch gern sagen, aber ich bin aber nur Dozentin.
Ja, nur. Ja, wir beide haben nämlich eine Methode gelernt und da würde ich gern ganz kurz schon mal mit dir drüber sprechen, weil ich finde es total faszinierend. Diese Methode hat uns beigebracht oder dadurch können wir Menschen frei tanzen lassen, ne? Das ist eine wissenschaftliche, also es ist wirklich Tanzwissenschaft, was wir da beide machen, ne?
Ja. Vor allem geht es darum, den Leuten oder Tänzern, die dabei sind, ein gutes Körpergefühl zu vermitteln und sich nicht so viel drum zu kümmern, wie man aussieht beim Tanzen, sondern einfach, wie sich's anfühlt und was man dabei fühlt.
Ja.
Und das ist halt das Tolle mit dieser Methode, die Leute wegzukriegen von, oh, ich kann nicht, ich will nicht, ich getraue mich nicht, ich weiß nicht wie, zu, ich genieße es.
Ja.
Und ich bin einfach glücklich beim Tanzen und ich finde es auch einfach super toll.
Ach, wie schön. Aber da möchte ich nämlich nochmal ganz klar sagen, ich hatte nämlich erst neulich ein Gespräch, ach ja, oder das hat jemand bei mir mitgemacht und das ist auch eine Tanzlehrerin, die ein anderes Tanzformat macht und die meisten Tanzformate oder sind ja so, dass man eine Trainerin hat, die was vormacht und jemand im Tanzkurs das dann nachmacht oder Schritte einstudiert. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, ne, was wir machen. Also ich habe es mit Tanz dich glücklich insofern weiterentwickelt, dass ich nochmal an der Musik gefeilt habe und meinen ganzen persönlichen Glitzer da drauf gestreut habe. Aber diese Methode ist eben, weil man kann nicht einfach in den Raum gehen und zu den Leuten sagen, so jetzt tanz.
kann man sagen, aber
da tanzen sie halt nicht. Dann wird es sehr unangenehm. Da ist eine riesengroße Hemmschwelle einfach da, weil Menschen nicht aus freien Stücken frei tanzen können. Das geht gar nicht. Also es ist immer diese Kopfbarriere, ja. Und da braucht es wirklich eine Technik, um die da aus sich rauszuholen. Und das geht auf eine ganz sanfte Art und Weise und auch nicht mit der Holzhammer-Methode. Und wie lange, das würde mich mal interessieren, Ina, weil ich habe diese Methode, ich glaube 2012 gelernt, mache jetzt schon seit 4 Jahren Tanz dich glücklich, aber wie lange würdest du für dich sagen, hast du gebraucht, dass du dir total sicher warst, okay, jetzt habe ich den Dreh raus, jetzt kriege ich sie zum Tanzen?
Das ist irgendwie gar nicht so aktiv gewählt von mir, weil ich bin eigentlich Yoga-Lehrerin auch. Und ich habe zusammen mit Freunden so Yoga- und Tanzretreats organisiert. Und dann irgendwann kam halt aus dem Zufall so eine Lehrerin für die Methode nach Stockholm. Und dann dachte ich, oh, kann ich ja mal so ein Wochenende tanzen, ne? Und dann hat es mich irgendwie so gegriffen, aus dem einfachen Grund, dass das vermittelt nicht nur Körpergefühl und was weiß ich, man strengt sich an, man baut Muskeln, man kriegt Konditionen und wird froh und so, sondern vor allem Selbstvertrauen. Und das Selbstvertrauen von der Tanzfläche in den Alltag zu bringen und vom Alltag zurück in die Tanzfläche, das ist das Ding damit.
Richtig.
Und als ich das verstanden hatte, dann konnte ich es auch nicht mehr sein lassen. Und jetzt, ich arbeite ja eigentlich nicht damit, ich mache das nur so in meiner Freizeit und aber ich mache es regelmäßig, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Ja. Und dann habe ich noch so ein Riesending dazu entwickelt. Und zwar, wenn ich organisiere ja große wissenschaftliche Konferenzen, ich halte Vorträge und so. Und dann sitzen die Leute ja still, ne, so einen ganzen Tag.
Nein, und dann?
Und jetzt mache ich dann einen Pausentanz. Und dann mache ich wirklich einfach mitten in der Konferenz ganz laute Musik an, stell mich auf die Bühne und bring alle zum Tanzen.
Ist
Kannst du dir das vorstellen?
Ist das
Das
geil.
Ist so cool. Und danach bin ich der absolute Held. Alle reden mit mir, alle lächeln mich an, alle wissen, wer ich bin. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist was ganz, ganz Einfaches. Ich habe die Musik angemacht und habe gesagt, jetzt 1, 2, cha-cha-cha oder irgend sowas total Einfaches, was jeder auf seine eigene Art tanzen kann. Ist das nicht cool?
Ist voll geil.
Also das hat mich gefunden. Ich habe es gar nicht so gewählt. Und jetzt kann ich es nicht mehr sein.
Naja, aber weißt du, ich sage es immer wieder, ich glaube, es kommt jetzt fast in jeder Folge. Euch hängt es wahrscheinlich schon zu den Ohren raus. Aber es gibt kein, also für mich, in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung gibt es keinen Zufall, weil es fällt einem zu.
Ja, man muss offen dazu sein.
Richtig.
Also da liegt es ja auch. Ne? Mhm.
Aber ich meinte auch, weil, so ein bisschen die Leute tanzen lassen, das ist ja so einfach. Das ist wirklich eine Ausbildung, die wir beide gemacht haben. Da gibt es ein Praktikum dazu, da muss man sich richtig reinfummeln. Ging dir das am Anfang auch so? Also es ist wirklich ein Lernprozess, gell?
Ja, klar. Mhm.
Und ich kann echt sagen, also bei mir hat das, dass ich dann gemerkt habe, so jetzt bin ich so eine gute Lehrerin oder Trainerin, dass ich die wirklich in ihrer Essenz treffe. Das hat schon ein paar Jahre gedauert, muss ich wirklich zugeben.
Ja.
Also so, weil ich habe auch Tanz dich glücklich den Namen mir nicht schützen lassen. Midlife Crisis ist jetzt übrigens geschützt, Leute. Seit letzter Woche habe ich ein Schreiben vom Patentamt bekommen.
Die haben auch gelacht.
Da muss ich ganz kurz die Geschichte erzählen. Ich habe mich beraten lassen hier im Patentamt in Berlin. Also Leute, falls ihr mal euch langweilig ist, nein, das wäre jetzt gemein, wenn ich das sage, aber das Patentamt in Berlin ist ein wunderschönes Gebäude. Und ich habe mich anwaltlich beraten lassen, weil man kann da so Klassifizierungen raussuchen und so weiter. Und also bin ich da zu dem Herrn Anwalt gegangen. Ich hatte schon so ein Lederlackrock an. Ich habe mir null was dabei gedacht und bin dann also da rein. Der war sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit. Und dann habe ich aber erstmal so umschrieben, ja, also ich habe einen Podcast und ich möchte den Titel mir schützen lassen und ich mache das und das und das und das und das und das. Und dann hat er schon so ein bisschen erklärt und dann sagt er so, ja, wie ist denn der Titel von dem Podcast? Und da habe ich zum ersten Mal seit langem wieder gestockt. Nee, also, ach, Milf? Ah, ja, wie bei den Miles-Autos. Hier gibt's diese Mietautos in Berlin, die kannst du dir so stündlich mieten. Und die heißen eigentlich Miles und die machen, und wenn du jetzt am Wochenende in Berlin bist, wirst du es sehen, bei dem E unten den letzten Schrägstrich weg oder den Querstrich weg und dann steht da Milfs. Und dann hat er halt gemeint, ja, das ist ja jetzt schon, also der Name ist ja eigentlich schon salonfähig und das fand ich sehr lustig.
Das war nett gesagt.
Ja, na, auf jeden Fall, also dieses Tanzen und das finde ich halt spektakulär, dass wir uns von der Tanzfläche her kennen. Und jetzt sehe ich dein Foto, ich weiß, dass du hier bist, jetzt sitzt du bei mir vorm Mikrofon und Leute, ich könnte am liebsten Trommelwirbel machen, weil ich habe es in der Hand. ein wunderschönes Buch, auf dem riesengroß, ich kann es mal hier in die Kamera für Instagram, mache ich das jetzt halten, ein riesengroßes Wort und da steht Vulva drauf. Dann ist auch noch der Buchtitel oder das Cover mit Vulven bemalt.
Genau.
Das ist dein Hobby, ne?
Ja.
Ist das Aquarell? Ich bin so ein Kunstbanause.
Ja, das ist Aquarell. Also es ist eigentlich schon ein bisschen mehr als ein Hobby für mich. Also ich habe die letzten 30 Jahre Aquarell gemalt und ich mache es schon so ein bisschen professionell. Ich habe auch ein eigenes Atelier und ich habe Ausstellungen.
Oh, wie schön. Ganz schön vielfältig, Frau Doktor.
Ja, das ist so ein bisschen mein Leben.
Was bist du denn für ein Sternzeichen?
Waage.
Da bräuchte ich jetzt wieder eine Expertin, hatten wir ja auch schon, hatte ich auch schon eine in der Folge, weil ich habe gedacht, bei Zwillingen wäre das zum Beispiel typisch, ne? Also ich ja auch, tanzen, Podcast, jetzt wäre ich gerne noch Model, mal gucken, vielleicht kommt es noch.
Kommt noch.
Und jetzt kommt Werbung. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber mein eigentlicher Beruf ist gar nicht Podcasterin. Mein eigentlicher Beruf ist Tanz- und Gymnastiklehrerin. Und ich habe das Tanzprojekt Tanz dich glücklich erfunden. Ich gebe hier in Berlin Sessions und gehe mit meinem Tanzprojekt auf Tour. Alle Termine dazu und Orte findet ihr auf meiner Homepage www.maike-schumacher.de. Und da ich auch gerne dazu jemanden anderen sprechen lassen möchte und wie ihre Erfahrungen bei Tanz dich glücklich waren, lese ich euch ein Feedback von Paula vor. Was macht die Sessions von Maike so besonders? Berliner Clubs? Lächerlich. Bei Maike lernt man jedes Mal, was wirklich zählt. Pure, rohe Bewegung. Kein Battle, kein Vergleichen. Nur Liebe, Ausdruck und nahezu Ekstase. Ein Workshop, der mich jedes Mal mehr bewegt, als jeder Clubbass je könnte. Und das Beste? Unsere Tanzlehrerin zeigt nicht nur Moves, sondern stärkt auch unser Selbstbewusstsein. Mentaler Aufbau und Beats, die tief gehen. Besonders die Elektromusik. Eine große Liebeserklärung an dich und tanz dich glücklich. Genau. So, jetzt kommen wir zu dem Buch. Auf dem Buch steht Vulva in ganz großen Lettern. Und dann steht drunter Fakten, Mythen und lebensverändernde Erkenntnisse.
Und ich kann ein richtiger Cliffhanger, oder?
Voll. da macht schon richtig Lust. Okay, lebensverändernde Erkenntnisse. Also ich habe 3 Millionen Fragen. Ich fange mal ganz langsam an, bin schon auch ganz aufgeregt hier. Weil ich meine, seit ich den Podcast mache, habe ich auch so viel über die Vulva und über meine Vulva gelernt, dass mir fast der Kopf wegfliegt. Weil es kann doch nicht sein, dass ich da jetzt erst Bescheid drüber weiß. Dein Buch hätte schon vor 50 Jahren erscheinen sollen.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich es Vulva genannt habe. Eigentlich geht es ja um viel mehr. Also meine Forschung handelt vor allem um die Mikroflora, also die Bakterien und Viren und so, die wir in der Vulva und Vagina haben, auch im Darm, auf der Haut, im Mund und überall. Und die sind unheimlich wichtig für unsere Gesundheit. Und das ist halt unsere Forschung und das beschreibe ich auch in dem Buch. Aber dann habe ich als erstes, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich erstmal so gedacht, warum haben wir Frauen kein selbstverständliches Wort für unser Geschlechtsorgan? Also ein Mann würde doch keine Sekunde zweifeln, dass er einen Penis hat, oder?
Stimmt.
Und dann fragt man eine Frau und dann ist, oh, vielleicht Muschi oder Fotze klingt ein bisschen frech, ne? Oder da unten oder zwischen den Beinen. Und dann denke ich, wir setzen uns doch sofort in eine Situation, wo wir nicht ernst genommen werden, wenn wir nicht mal sagen können, wie unser Geschlechtsorgan heißt, ohne irgendwelche Gefühle damit zu vermitteln, ganz einfach ein neutrales Wort, das ist mein Geschlechtsorgan, das heißt Vulva. Und außerdem finde ich, es ist ein sehr schönes Wort.
Es ist ein wunderschönes Wort. Aber weißt du, wie es sich für mich anfühlt, als wäre das erst neu erfunden worden?
Totaler Quatsch, hat es ja eigentlich immer gegeben. Aber wir haben es einfach nicht entdeckt und wir nutzen es nicht genug, dass es selbstverständlich ist.
Das ist so traurig, echt.
Und darum wollte ich das halt als riesengroßes Wort auf dem Cover haben.
Finde ich super. Du hast nämlich auch gerade im Vorgespräch gesagt, Scheide wäre noch was gewesen. Und jetzt bitte mal die kurze Erklärung dazu. Und Ladies da draußen, nennt es nie wieder so, weil wisst ihr, warum Scheide heißt? Bitte. Frau,
also ich glaube, das hat historische Gründe. Und dann denkt man halt, die Scheide, wo das Schwert des Mannes eingeführt wird. Und das, also es ist so ein beklopptes Wort. Es gibt so viele bekloppte Worte. Schamlippen.
Ja.
Ich meine, warum sollen wir uns für unseren Körper überhaupt schämen? Ja. Schamlippen, Scheide, also sowas sollen wir doch gar nicht nutzen.
Schamhaare.
Vulva und Vagina. Ja. Das ist doch viel einfacher. Und
da könntest du mal ganz kurz auch erklären, was ist denn der Unterschied? Manche, es ist wirklich so, weil wir es nicht gelernt haben. Und ich möchte es auch nochmal ganz klar und deutlich hier sagen, du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld da draußen, wenn du das nicht weißt, nee. Weil du es einfach vielleicht noch nie gehört hast und weil es dir nicht beigebracht worden ist. Mhm. Und wenn du jetzt da dazugehörst und sagst, boah, was ist denn der Unterschied zwischen Vulva und Vagina? Warum weiß ich denn das nicht?
Ja, weil wir nicht drüber reden. Aber Vulva ist der äußere Teil, der sichtbare Teil, also die Schamlippen.
Also Vulvalippen.
Ja, die Vulvalippen, die großen und die kleinen. Mhm. Und der ganze Vorhof darum. Und also der äußere, sichtbare Teil unseres Geschlechtsorgans ist die Vulva. Und die Vagina ist halt der innere Teil, diese eine Art Muskelschlauch, der die Vulva mit der Gebärmutter verbindet. Ist ungefähr 10, 12 Zentimeter lang.
Nur? Ach, das wusste ich jetzt nicht.
Ungefähr, ja.
Wie passt denn dann da ein großes Glied? Jetzt sag ich Glied. Ja. Naja, wenn sie Schwanz. Ich finde Glied, ich mag das.
Passt ja da rein. Wenn man so überlegt, was unsere Vulva und Vagina, was die alles aushalten. Mhm. Ne? Ich meine, Geschlechtsverkehr, dehnbar, passen große Sachen rein, aber auch Blutung, Geburten, so ein riesen Babykopf und das muss es alles aushalten und trotzdem seine Funktionen noch füllen können. Also es ist ein fantastisches Organ und wir sollten alle wahnsinnig stolz drüber sein, diese Organe zu haben. Und wir sollten mit Stolz drüber reden und nicht mit Scham.
Das finde ich sensationell. Du hast angefangen, wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist Forscherin, deswegen bist du auch Frau Doktor. Ja,
genau.
Und du hast geforscht und irgendwann bist du in den Bereich Frauengesundheit gekommen?
Genau. Also ich bin eigentlich, habe Biochemie studiert und dann habe ich einen Doktortitel in Medizin. Ich habe im Karolinska Institut in Stockholm promoviert in molekulare Toxikologie. Also ich bin eigentlich mehr so Experte auf Gifte und wie Zellen sich gegen Gifte verteidigen und sowas. Und dann habe ich 17 Jahre lang in der Pharmaindustrie gearbeitet, in verschiedenen Forschungsgebieten und verschiedenen Krankheitsgebieten, also viel über Gehirnkrankheiten wie Alzheimer, Parkinson, Multiple Sklerose. Ich habe mit kardiovaskularen Krankheiten gearbeitet und mit Krebs teilweise und Diabetes. Und dann habe ich viele Jahre, viele verschiedene Jobs und dann irgendwie bin ich wieder zurück an die Universität gegangen, ans Karolinska. Und da hat sich für mich die Möglichkeit eröffnet, da in der Frauengesundheit Forschung zu machen, aber halt Frauengesundheit spezifisch mit den Mikroben, die wir in unserem Körper haben. Mhm. Und als ich da angefangen habe, damit zu arbeiten, und das ist auch eigentlich der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, das war so ein riesiger Aha-Moment. Wir wissen also nicht, wie eine natürliche Geburt startet, welche molekularen Mechanismen eine Geburt initiieren. Wie können wir zum Beispiel zuzeitige Geburten verhindern, wenn wir die molekularen Mechanismen nicht verstehen? Und das ist nur eine kleine Frage. Und alles, was mit dem Frauenkörper zu tun hat, ist total viel, ist einfach nicht erforscht. Und ich habe mich da so drüber, also geärgert und auch, ich bin total perplex gewesen. Wieso wissen wir 2025 nicht,
oder?
Warum das und das passiert? Also zum Beispiel, ein Beispiel ist, eine frauentypische Krankheit ist Endometriose. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja. Ich bin Gott sei Dank nicht betroffen, aber ich kenne sehr viele Frauen.
Es ist eine inflammatorische Krankheit, wo sich die Schleimhaut aus der Gebärmutter in kleinen Herden im Unterleib verteilt, kann auch an anderen Stellen vom Körper sein. Und die bluten also mit dem Menstruationszyklus einmal im Monat. Und das gibt wahnsinnige Schmerzen, das aktiviert das ganze Immunsystem, die da halt diese blutigen Herde da bekämpfen in deinem Unterleib. Wahnsinnige Schmerzen kann auch teilweise zur Infertilität führen.
Was heißt das?
Also, dass man nicht schwanger wird. Und es ist wirklich, das beeinflusst das Leben einer jungen Frau wahnsinnig. Die kann dann also jedes Mal, wenn sie ihre Periode hat, zusammengebogen auf dem Badezimmerboden liegen, anstatt in die Schule zu gehen oder ein normales Leben zu führen. Endometriose ist genauso gewöhnlich wie Diabetes. Das betrifft ungefähr 1 von 10 Personen. Und Diabetes gibt's in der ganzen Welt, Forschungsinstitute, wir verstehen, wo das herkommt, wir können das behandeln. Endometriose, wir wissen nicht den Grund dafür. Es gibt nur Behandlungen, die sozusagen die Blutung stoppen, also hormonelle Behandlung, das ist alles, und Schmerztabletten. Und im Durchschnitt dauert das in Schweden, ich glaube in Deutschland ist ähnlich, zwischen 8 bis 9 Jahren. Bis eine Frau eine Diagnose bekommt und dann erstmal behandelt wird.
Grauenvoll.
Das ist so ein Leiden. Und warum ist das so? Kann keiner sagen, weil wir wahrscheinlich unseren Töchtern zeitig sagen, ja, so ist es, Frau zu sein, da musst du durch, das tut weh. Und irgendwie total die Relation verloren haben zu dem weiblichen Schmerzempfinden. Müssen Frauen nur Schmerzen mehr erleiden können, damit wir denken, das ist normal? Es ist doch total krank. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt ja andere Krankheiten, polyzystische Ovarien. Also, und ganz schlimme Depressionen im Zusammenhang mit Menstruation. Also es gibt so viele Sachen und wir wissen es einfach nicht, weil der männliche Körper die Norm war in der Forschung. In allen, von Illustrationen bis wie man Forschung macht, von wer die Forschungsgelder verteilt, an wen.
Oh Gott,
da ist der Mann, schlecht, Mann ist halt die Norm. Und ich verstehe es einfach nicht. Und dann habe ich mich so drüber, also ich engagiere mich halt in der Frage, mehr Forschung für Frauengesundheit und wie können wir diese Frage einfach in die Gesellschaft bringen, damit drüber geredet wird, damit wir diese ganzen Tabus brechen und nicht uns einfach verstecken, leiden. Und denken, es wird von alleine besser. Es wird es einfach nicht.
Nein. Und da braucht es genau solche Vorreiterinnen wie dich, die einfach sagen, so, ich mache das jetzt. Ja. Ich mache das jetzt einfach. Ich schreibe jetzt ein Buch.
Und ich habe das in meiner Freizeit gemacht. Also es ist wirklich viel Engagement. Ich habe halt in meinem Atelier da in Wochenenden gesessen, Nächte durchgesessen. Und ich mache es einfach, weil ich es wichtig finde.
Das ist, genau so geht es mir ja mit Midlife Crisis hier auch. Also es war einfach der Start. Oder ich mache das jetzt seit über einem Jahr. Bin nicht finanziert, habe keine kommerzielle Werbung drin, also aber mir ist es so wichtig, dieses Thema auf den Tisch zu bringen, dass diese Scham aufhört, dass dieses Unwissen aufhört. Weißt du, was ich manchmal für ein Gefühl habe? Die wollten uns dumm halten.
Ja.
Nee, echt?
Ja, aber ich meine, vieles in unserer Geschichte geht auch drum. Frauen sollen nicht mal schnell laufen können, darum müssen sie diese wahnsinnig hohen Absätze tragen. In China haben sie auch noch die Füße zerklopft, damit die Füße klein werden früher. Und also es ist ja wirklich viel in was alles an weiblichen Attributen als positiv und sexuell attraktiv hervorgehoben wird, hat ja auch mit der Erniedrigung der Frau zu tun. Und dass wir das akzeptieren, dass wir bei diesen Normen mitmachen.
Das ist verrückt,
total
oder?
Total krank.
Es ist wirklich total krank. Weil das kann einfach nicht sein. Aber wir ändern das ja jetzt. Wir gehören zu der Gattung Frau, liebe Ina.
Genau.
Die sowohl die Menschen auf der Tanzfläche als auch anderweitig über ihre Sexualität und über diese Scham hinweggehen und aufklären. Mega. Ja. Also es ist wirklich grandios. Du hast nämlich auch, du hast es auch gerade schon gesagt, also wenn ihr euch das Buch holt, was ich natürlich von euch erwarte, Leute da draußen, ne? Und ich erwarte auch irgendwann mal, dass ich mit Midlife Crisis richtig Geld mache, dass ich so richtig geile Werbepartnerschaften habe, wie zum Beispiel Miles, ne? Und weil das kann auch nicht sein, dass wir mit solchen Themen, wenn wir über solche Themen sprechen, aber du hast ja zumindest, du hast einen Buchverlag. Und ich will auf jeden Fall sagen, ich blätter nämlich hier jetzt gerade schon, es sind wunderschöne Bilder drin, auch die hast du alle selber gemalt.
Es sind ungefähr 40 Illustrationen in dem Buch, aller Aquarelle. Und also ein Teil von denen sind mehr so wie wissenschaftliche Illustrationen, aber vieles ist einfach, um die Schönheit des weiblichen Körpers zu zeigen. Und dann habe ich ja, und dann eine Seite ist auch.
In die Kamera hier, Leute.
Ja, also für mich ging es um diese Illustration, sind halt verschiedene Vulven von verschiedenen Frauen, alle möglichen Hautfarben, Behaarungen und
Länge der Lippen.
Ja. Und das ist auch so ein Thema, was ich im Buch anspreche, dass wir haben so, wir verstecken die Vulva. Also wenn wir an kleine Mädchen denken, sind ja die äußeren Schamlippen größer und die bedecken alles, ne? Wenn man jung ist, klein ist. Und dann im Zusammenhang mit der Pubertät wächst ja die Vulva und die inneren Schamlippen werden größer und es wachsen Haare und so weiter. Die entwickelt sich, aber die wird auch dann versteckt und keiner sieht, wie andere Frauen aussehen. Ja. Also wir reden nicht drüber, wir gucken nicht, das ist einfach tabu. Und dann kommen halt junge Mädchen und wollen sich operieren lassen.
Weil sie denken, die Vulvalippen sind so lang.
Ja, die sind unnormal, die sind hässlich, sie müssen sich dafür schämen.
Ja.
Und ich meine, unsere Vulva ist wie unser Gesicht. Es gibt hunderttausende Variationen, ja, und ne, Millionen Variationen, und keine sieht aus wie der andere, wenn man nicht unbedingt
auch Pimmel sehen nicht aus wie, nein, einer wie der, also
und das erwartet ja auch keiner. Ja, es erwartet ja, nein, auch keiner. Stimmt. Aber irgendwie wir erwarten so ein bisschen passiv, dass die Vulva so aussieht wie beim Kind. Aber das macht ihr doch nicht.
Aber das ist, glaube ich, echt, die, weil wir da, oder weil die Gesellschaft, nicht wir, sondern die Gesellschaft echt versaut ist durch diese Pornografie und durch diese Bilder, durch diese Optimalisierung, ja, von Fotos und von Filmen. Da wird ja nie, also eine Vulva gezeigt, wo die eine Flatterfotze ist. Ich liebe dieses Wort übrigens. Das wird auch in den vielleicht übernächsten Folge nochmal so ein richtig schönes Thema ist. Und da
das werde ich mir merken.
Diese Flatterfotze. Weil einfach, ja, es gibt lange Vulva-Lippen, die rausgucken und nach unten sind. Und ich hatte da ein Gespräch mit meiner ganz allerliebsten Sarah vom Hallo Herz, ein Klamottenladen in Berlin. Und könnt ihr euch anhören, die Folge, da haben wir über Flatterfotzen gesprochen, weil da ging es auch drum. Ist es normal, eine Lippe ist länger als die andere, eine ist dunkler, ja, die sind dunkler als Hautfarbe. Ich meine, das ist so variationsgenial,
ja,
wie unser Fingerabdruck.
Genau.
Ich glaube, es gibt keine Vulva, die gleich aussieht, oder?
Nö, glaube ich auch nicht.
Und das ist, da einem Ideal oder einem Schönheitsideal folgen zu wollen, ist es ein Irrsinn.
Ja,
ist ein absoluter Irrsinn. Und du hast also molekular, sag's nochmal, ich habe Angst, ich mache einen Fehler. Du hast Molekularforschung dazu betrieben.
Ja, also was wir machen, unsere Forschungsgruppe, ist, wir studieren, wie die Bakterien und Viren und so, also die Mikroben, die wir in unserer Vagina haben,
ja,
wie die unsere oder die Gesundheit von Frauen beeinflussen. Und da gibt's eine Menge Infektionen und Erkrankungen, die sehr, sehr gewöhnlich sind. Pilzinfektionen, hast du sicherlich gehört, haben ja jede dritte Frau irgendwann mal im Leben.
Ja.
Wer hatte das nicht? Bakterielle Vaginose, wenn man so einen ganz furchtbaren Geruch hat, das riecht nach verrottetem Fisch und man hat so einen grünlichen Ausfluss und es tut weh und es brennt und es ist überhaupt.
Schäme ich mich jetzt unfassbar, aber hatte ich auch.
Wer hat das nicht gehabt? Also ich meine, das sind, ich glaube, 30% der Frauen haben das irgendwann mal im Leben. Und das sind halt solche Sachen, die durch eine gut balancierte Mikroflora in der Vagina beides behandelt und vorgebeugt werden können. Aber da müssen die Frauen auch drüber wissen, weil rein intuitiv, wenn es da stinkt und kratzt, dann wäscht man sich noch mehr mit Seife.
Genau so war's.
Und dann wäscht man nämlich auch die guten Bakterien weg. Und wir studieren halt, was ist die molekulare Zusammensetzung von diesen verschiedenen Krankheiten? Welche Bakterien brauchen wir das, um wieder das normale Milieu herstellen zu können? Und dann ist auch die nächste Frage, wie beeinflusst das unsere Fertilität? Also wird es schwerer, schwanger zu werden, wenn wir eine unbalancierte Mikroflora haben? Gibt es bestimmte Komplikationen während der Schwangerschaft, die mit solchen Unbalancen zusammenhängen? Und wir studieren da vor allem zuzeitige Geburten, also Preterm Birth, ich weiß nicht genau, wie man das auf Deutsch sagt. Und da gibt es Zusammenhänge. Und das ist halt unser Forschungsgebiet. Wir versuchen das zu verstehen. Wir versuchen das auch hervor oder zu prädiktieren. Also unsere Vision mit der Forschung ist, dass wenn eine Frau schwanger wird und geht zum ersten Mal zu ihrem Frauenarzt, dass dann im Prinzip ein Test gemacht werden kann von der Vaginalflora. Und die Frauen, die dann ein besonderes Risiko haben, dass sie zuzeitig gebären, dass denen geholfen wird. Und so ist es im Moment nicht. Und das ist halt das Ziel unserer Forschung. Aber es geht ja nicht so wahnsinnig schnell.
Du musst mich schütteln. 2025.
Ja.
Das ist doch.
Ja, und auch so die Behandlung für diese Infektionen, Pilzinfektionen und bakterielle Vaginose, die sind, also seit den 50ern hat sich nichts geändert. Wir behandeln mit antimikrobiellen, also Antibiotika oder gegen Pilz gibt's ja bestimmte Mittel. Langsam ist auch Resistenz und also der, dass es wiederkommt, das Risiko ist ungefähr 50%. Also die Behandlungen sind so ineffektiv, die sind so unmodern und es passiert einfach nichts. Das Einzige, was jetzt neu auf dem Markt sind, sind irgendwelche Antiseptive, also so bakterielle, wie heißt denn das auf Deutsch? Desinfektionsmittel heißt das auf Deutsch. Das wird jetzt heute wieder verschrieben und das ist also so, es ist einfach zum Heulen. Da muss doch mal irgendeine Innovation her. Wenn wir also über Herzkrankheiten reden oder Gehirnkrankheiten oder Krebsbehandlungen. Da werden Zellen von Menschen isoliert, umprogrammiert, wieder reingespritzt. Es werden Stammzellen ins Gehirn implantiert bei Parkinson-Patienten. Da passieren tausende super coole Sachen, die die Forschung hervorbringt. Und Frauen kriegen die gleichen Sachen wie in den 50ern, haben 50% Risiko, das wiederzubekommen, riskieren ihre Schwangerschaften und es passiert nichts. Das ist doch total krank. Ja.
Aber liegt es daran, dass die Forschung kein Geld dafür ausgibt?
Ich glaube, es wird einfach nicht prioritiert. Genau, es wird einfach nicht finanziert.
Es gibt viele alte weiße Männer, um es jetzt mal ganz provokant zu sagen.
Ja, das kann man so sagen. Ja, ja.
Ich muss kurz gucken.
Also ich meine, Schweden wird ja so generell als sehr fortschrittliches und gleichberechtigtes Land angesehen. Am Karolinska-Institut, wo ich halt arbeite, da sind 70% der Doktoranden sind Frauen und 30% der Professoren. 2025. Fortschrittlichstes Land der Welt. Ich weiß nicht, wie es an anderen Universitäten ist, aber es ist einfach… Ja, wir sind noch nicht da. Ist ein langer Weg zu gehen.
Aber wir schaffen das, Chaka. Ich sag nur Chaka, echt. Wir schaffen das. Finde ich total wichtig. Ist es eigentlich auch so, dass eine Frau sich schneller mit Geschlechtskrankheiten ansteckt als ein Mann?
Besonders wenn die Flora in der Vagina nicht stabil ist. Und also mal ganz kurz, eine gesunde Vagina enthält Lactobacillen. Lactobacillen sind also Bakterien, die gibt es auch so in Joghurt und sowas. Die produzieren Milchsäure. Und deswegen Milchsäure macht diesen sauren, also ein saures Milieu. Und das hilft uns gegen Infektionen. Und wenn man halt diese Lactobacillen nicht hat, weil man eine Unbalance in der Mikroflora hat, dann ist man viel, man kriegt einfacher Infektionen, Geschlechtskrankheiten. Zum Beispiel bei HIV, wie heißt das? Wie
sagt HIV.
Man das? Genau. Ist das Risiko, infiziert zu werden, 60% höher, wenn man eine unbalancierte Vaginalflora hat. Es sind ja wirklich riesenwichtige Sachen und die müssen einfach studiert werden und die müssen auch behandelt werden, auch wenn die Frauen sozusagen nicht krank sind. Aber man geht halt Risiken ein, wenn die Balance nicht…
Das ist doch total wichtig zu wissen.
Ja, das ist halt nicht so bekannt. Und darum beschreibe ich das in dem Buch. Ich beschreibe auch unsere Forschung und ich beschreibe auch so ganz einfache Sachen, wie man seine Lebensgewohnheiten, seine Hygienegewohnheiten, seine Sexgewohnheiten ändern kann, damit man das einfach verbessert, auch ohne Arzneimittel oder ja, welche Sachen man einfach sein lassen soll.
Das ist ja krass. Ich weiß noch, in meinen 20er Jahren, ich hatte damals einen Freund, von dem ich sehr oft, ich sag, boah, jetzt habe ich echt gesagt, von dem ich, aber ich möchte das echt so formulieren, von dem ich echt oft einen Pilz bekommen habe, weil ich hatte das danach nie wieder. Also es war bei ihm irgendwie, gibt's sowas, dass… Also vielleicht hatte ich zu dem Zeitpunkt eine Disbalance, aber gibt es auch so eine Unverträglichkeit, dass so eine, ja, meine, wie sagt man da, meine Bakterien seine nicht mögen?
So, also so kann man sich das vorstellen. Es ist nicht so gut studiert, besonders in so Partnerstudien fehlen, gibt es nicht viel Daten heute. Aber ungeschützter penetrativer Geschlechtsverkehr führt ja dazu, dass das Ejakulat enthält viele Nahrungsstoffe für die Bakterien, die nicht Lactobacillen sind, also die sozusagen die Bakterien, von denen wir krank werden, dass die besser wachsen. Und der pH-Wert
im Ernst?
Vom Ejakulat ist ja auch ungefähr pH 7, also neutral. Und das normale Milieu in der Vagina ist ja so um die 4, 4,5. Ne? Also man erhöht den pH und man führt Nahrungsstoffe zu, die Bakterien, die wir da nicht haben wollen, besonders gut finden. Also so ungeschützt, also wenn man zum Beispiel jetzt oft so bakterielle Vaginose und Pilzinfektionen hat, dann würde ich auf alle Fälle empfehlen, dass man ein Kondom nimmt und nicht nur, um Geschlechtskrankheiten oder Schwangerschaft zu verhindern, sondern um einfach das Milieu der Vagina zu schützen.
Ja. Ist das krass. Also es ist ja wirklich so, ich habe schon oft, also ich gebe ja zu, das ist auch nicht die erste Folge, wo ich das sage, ich habe im Moment keinen Sex mit einem anderen Menschen, sondern nur mit mir selber und der ist gut so, wie er ist. Aber ich hatte in der Zeit, wo ich auch mich so ein bisschen ausprobiert habe und hier in Berlin ein bisschen Spaß hatte, ey, da musste ich Diskussionen führen, dass ein Kondom getragen wird. Ja, ich habe mich frisch testen lassen. Ja, es gibt ja diese STI-Teste, das ist jetzt hier so super modern, da gibt es auch mehrere Arztpraxen, das kostet einen Haufen Kohle. Da kann man sich eben testen lassen gegen diese allgemeinen Geschlechtskrankheiten, eben HIV, Tripper, was auch immer. Und ja, ich habe einen frischen Test, also ich kann dich auch ohne bumsen. Nee, Schätzelein, kannst du nicht. Weil wenn ich das jetzt erst recht höre, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Also das ist einfach wahnsinnig gefährlich und es ist ja Gesundheitsrisiko.
Auf alle Fälle.
Mädels, ehrlich, steckt euch Kondome ein, packt die ein und es ist
also, und holt sie raus.
Ja. Ich habe aber auch schon echt, da mich manchmal dann so geschämt, so in so eine Diskussion reinzugehen. Du willst ja dann die Stimmung nicht killen.
Genau. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass das Ding muss drauf und das unterbricht.
Und dann auch, also es tut mir jetzt leid, dass ich das sage, liebe Herren da draußen, weil ich weiß, ich habe auch Zuhörer, die wollen sich alle weiterbilden, was total toll ist. Aber ich habe auch schon meinen Herren, die so in meiner Alterskategorie sind, gemerkt, also wenn man dann diese kleine Unterbrechung hat und versucht, das Kondom drauf zu machen, kann man ja sehr spielerisch und wenn man, ich habe es ja jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Es kann ja auch erregend sein, aber das ist dann ab einem gewissen Alter wird das dann,
nicht selbstverständlich.
Ja, dann wird das instabil, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das ist natürlich dann dem Typen peinlich, ja, aber es hilft ja nichts.
Ja.
Also es gibt ja mittlerweile auch Lecktücher. Hat es auch was mit dem Speichel und dann also, der Flora zu tun?
Ja, also zum Beispiel bei Frauen, die mit Frauen Sex haben, sind Infektionen sehr schnell verbreitet. Und da gibt's auch besondere Risiken, ja. Und so ist es ja natürlich auch mit den Bakterien aus dem Mund und Speichel und so. Aber ich meine, man kann das auch so sagen, dass es gibt eigentlich eine relativ große Stabilität. Und die Frauen, die eine stabile Mikroflora haben, die haben keine Probleme, die brauchen nicht drüber nachdenken.
Ja.
Aber wenn man in der Situation ist, dass man so nacheinander wieder Pilzinfektion oder bakterielle Vaginose hat, dann muss man drüber nachdenken und dann muss man das schützen, bis die Flora wieder stabil ist. Und das kann man jetzt nicht einfach so sagen, wie lange das dauert, weil das sehr individuell sein kann. Mhm. Aber wenn man keine Probleme hat, super, gratuliere, brauchst dich nicht drum kümmern. Aber die Frauen, die Probleme haben, die müssen einfach drüber nachdenken. Und vor allem dürfen sie diese guten Bakterien nicht wegwaschen. Also keine, es gibt ja so Vaginal Douching, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Oh Gott.
Und was weiß ich, also so parfümierte Intimprodukte und also diesen ganzen Scheiß braucht man nicht.
Damit es nach Erdbeer schmeckt.
Genau, lauwarmes Wasser in neutrales Öl.
Das hat die Frau mit der Seife auch schon gesagt.
Genau, Öl ist immer gut.
Mhm. Ehrlich?
Ja, weil es einfach die Schleimhäute, es sind ja so, man kann sich das ja vorstellen wie die Schleimhäute im Mund.
Ja.
Und die sollen einfach feucht sein, die sollen geschmeidig sein und wenn das trocken wird oder gerade weil man nicht die richtigen Bakterien hat, ein bisschen schon gereizt ist, dann ist es halt gut, wenn man das mit einem neutralen vegetabilischen Öl schmiert, sozusagen.
Spannend.
Mir fällt gar kein besseres Wort
ist
ein.
Gut. Ist doch gut. Kokosöl kannte ich mir
jetzt. Kokosöl ist auch gut. Und Kokosöl enthält auch einen Teil so antibakterielle Moleküle, die.
Weil da gibt es ja auch so Ölziehen für den Mund. Also wenn du mir jetzt den Vergleich gerade gibst, so das oben wie unten. Also
genau. Es gibt ja auch viele Ähnlichkeiten, wie empfindlich die Schleimhäute im Mund sind. Das ist ja genauso in unserer Vulva und Vagina. Das sind empfindliche Schleimhäute und die kriegen leicht Risse, die werden leicht infiziert, wenn ich meine, Sex kann ja auch ein bisschen sozusagen
wild.
Brutal und wild sein. Ja. Und klar, die Schleimhäute müssen das auch aushalten.
Und ja, das stimmt. Und dann ist vielleicht nicht gerade die Flüssigkeit oder man wird nicht feucht genug zum Beispiel.
Genau.
Also was ja auch nie immer der Index ist, dass es nicht erregend genug ist. Aber es gibt einfach Tage, da wird man feuchter und es gibt Tage, da wird man nicht so feucht.
Genau, oder es geht zu schnell. Oder
ja, genau.
So. Und gerade bei Frauen in unserem Alter.
Uns jungen Dinger.
Genau, dann könnte es ja da Feuchtigkeitsprobleme geben.
Ja.
Oder so im Allgemeinen, dass die Schleimhäute als schlechter durchblutet sind. Und es ist auch ich beschreibe das auch so ein bisschen, was hilft der Vaginalflora, sich zu seinem Besten zu entwickeln oder zu blühen.
Ja.
Und da gehört auch das weibliche Geschlechtshormon Östrogen dazu, weil Östrogen dazu beiträgt, dass die Lactobacillen die richtige Nahrung bekommen, weil die Schleimhautzellen, Epithelzellen, ja, die produzieren Glykogen und das wird von Östrogen gesteuert. Und wenn halt viel Glykogen produziert werden, haben die Lactobacillen viel zu essen und dann wachsen die besonders fein und können alle anderen Bakterien da verscheuchen. Und wenn man weniger Glykogen oder weniger Östrogen hat, werden es auch weniger Lactobacillen. Und das, es ist wirklich eine ganz feine Balance. Und im Zusammenhang mit den Wechseljahren, ja, wird es halt weniger Östrogen. Und darum hat man auch mehr Probleme mit Schleimhäuten.
Das kann man dann auch wirklich vor Ort verwenden.
Also das kann man. Es gibt in der Apotheke rezeptfreie Östrogen-Cremes, glaube ich, hier auch in, ja, in Schweden auf alle Fälle. Und das kann man auf alle Fälle testen. Es sind auch sehr niedrige Mengen Östrogen. Man braucht da nicht Angst vor irgendwelchen Nebenwirkungen haben oder so.
Okay.
Das würde ich richtig empfehlen, um ehrlich zu sein.
Hormonersatztherapie.
Falls aber halt nur lokal in der Vagina.
Okay. Spannend. Boah, was du alles weißt, hey. Ich hatte ja diese, wie heißt nochmal das andere? Also Pilzinfektion ist das eine und das andere?
Bakterielle Vaginose.
Ja, das hatte ich mal und das, ich spreche ja immer die Dinge ganz gerne so an in meinem Podcast, weil man schämt sich ja auch dafür, man hat das ja und es ist wirklich abartig unangenehm. Also es ist wirklich so, wie du es am Anfang beschrieben hast, brauchen wir jetzt auch nicht mehr wiederholen. Ja. Es ist bei mir schon bestimmt 5, 6, 7 Jahre her, aber ich habe erstens mich fast, ich war zu beschämt damit zum Arzt fast zu gehen, weil es so krass war. Weil dieser Geruch, so, ne? Mhm. Die ist aber da total normal damit umgegangen. Und es war verrückterweise damals, weil sie meinte, ich war in einer sehr jetzt weiß ich es wieder, das war zum Wechsel, als ich von München nach Berlin gezogen bin. Mhm. Und es war eine wahnsinnig stressige Zeit für mich damals. Ich habe ja so schnell keine Wohnung gefunden. Ich habe mich auf 80 verschiedene Wohnungen beworben. Und du hast ja meine Wohnung vorhin gesehen. Die ist wunderschön, aber das hat auch wirklich lange gedauert. Dann der ganze Umzug, das habe ich alles alleine gemacht. Und da ist es gewesen. Und da meinte tatsächlich die Frauenärztin zu mir, dass meine Vagina gestresst ist. Und dass ich dadurch mein Immunsystem geschwächt ist. Mhm. Und dass es daher passieren kann. Ist es so? Also es
gibt, ja, kann gut sein. Ich meine, es ist ja, die Vagina ist ja nicht ein separater Teil deines Körpers. Ja. Und Stress ist halt dann überall. Ja,
ja. Und das fand ich total spannend. Mhm. Das hat sie dann auch ganz sensibel und total vor sich. Sie, Frau Schumacher, das ist wirklich, also da ist wahrscheinlich ihre Vagina jetzt ein bisschen gestresst. Das kriegen wir in den Griff. Machen Sie sich keine Sorgen. Und dann war es Gott sei Dank bei mir mit einer Behandlung oder mit denen, was ich genommen habe. Ich weiß es gar nicht. Waren das Zäpfchen?
Wahrscheinlich. Ja. Also, Clindamycin oder irgend so.
Ja, und dann ging das relativ schnell vorbei. Und dann war ich sehr erleichtert, weil ich, und jetzt sage ich noch was, wofür man sich vielleicht schämen könnte, aber ich finde das total wichtig, wie der Schleim ist oder wie das riecht oder wie sich's anfühlt. Also ich fasse mich da auch selber an und hab dann den Schleim an den Fingern und guck mal auch, wie sieht der aus? Ist der zu dick, zu dünn, zu weiß, zu was auch immer? Und ich gebe das zu, ich habe auch schon gekostet. Ist normal, oder?
Glaube ich schon, ja. Warum nicht?
Ich wollte es auch einfach mal wissen, wie schmecke ich? Ich hatte ja auch schon, ist ganz lange her, irgendwann mal eine Folge machen, lesbischer Sex, weil ich hatte mit 25 eine Freundin und auch die habe ich, wir hatten Oralsex, ja, und ich weiß also, wie eine Vagina schmeckt. Und dieses, es schmeckt ja so wirklich leicht säuerlich. Aber wenn es zu säuerlich ist, glaube ich, da kann man dann schon.
Ich glaube nicht, dass es eigentlich ein zu säuerlich gibt, weil das ist ja, man kann sich das so vorstellen wie ein selbstregulierendes Ökosystem. Und wenn Lactobacillen wachsen zu so einem Grad und produzieren eine gewisse Menge Milchsäure und wenn das zu viel wird, wachsen dann halt weniger. Also ich glaube, zu sauer nicht. Also das reguliert sich selber.
Also gibt's auch nicht so einen Scheiß wie ich esse jetzt Ananas oder irgendwie sowas, habe ich gehört.
Also das habe ich auch in diesem Buch. Man muss ja auch ein bisschen lustig sein, weil das halt sonst langweilig wird. Zum Beispiel findet ihr ein Rezept, wie man Joghurt aus seiner Vaginalflora machen kann. Ich nenne das ein Joni-Gut. Egal.
Yes. Ja.
Aber ich wollte jetzt eigentlich was anderes sagen, das habe ich jetzt vergessen.
Ich erinnere dich gleich nochmal, ich gehe nochmal mit den Lebensmitteln, die man essen soll. Aber ich will Joni-Gurt. Im Ernst, man kann aus seinen.
Ja, und zwar, ich habe so ein paar so Episoden, das sind immer so ein paar Seiten mit lustigen Episoden. Und dann ist eine Doktorandin aus einer Uni in USA, ich habe jetzt vergessen, Cecilia Westbrook hieß die. Aha. Und die hat halt mit einem Löffel ein bisschen vaginal sekret und in eine Tasse Milch und in Raumtemperatur stehen lassen. Und am nächsten Tag war das Joghurt. Und das ist ja auch so. Ich meine, wenn wir Joghurt aus Milch machen, ist natürlich industriell produziert, aber dann setzt man Lactobacillen, also Milchsäurebakterien, zu. Das ist ja das Gleiche. Es sind halt nur andere Sorten, die in der Vagina wachsen und als die, die man normalerweise im Lebensmittelladen als Joghurt kauft. Ja, aber es sind im Prinzip die gleichen.
Ach,
und und sie hat das dann so, das ist ein bisschen lustig beschrieben, ja. Das war so ein bisschen, weißt du, wie das Joghurt, wenn man in Indien ist oder sowas, so ein bisschen oder so Blasen bildet, so ein bisschen säuerlich und ein bisschen so. Ja, das ist, ja, das war das Joghurt, was sie gemacht hat. Und sie haben das Joni-Gurt, sie aß es mit Blaubeeren.
Hat sie es wirklich vergessen?
Ja.
Ist es abgefahren. Ist
aber
es
dass abgefahren. Man das machen kann, bedeutet nicht, dass man es unbedingt machen sollte. Es kann ja auch eine Menge anderes Zeug da wachsen.
Ja. Ich hatte dich gefragt,
wegen Mythen.
Ja, ob es Lebensmittel irgendwas gibt, was man essen kann.
Und zwar gibt es also zum Beispiel so eine blöden Mythen. Ja, wenn man viel Ananas isst, dann schmeckt die Vulva und Vagina nach Ananas. Und das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Also ich meine, das ist auch so ein absolutes Unwissen, wie unsere menschliche Physiologie funktioniert. Also es gibt keine Abkürzung für gewisse Geschmacksstoffe vom Darm in die Vagina. Also so funktioniert das nicht. Alles, was wir essen, wird in seine kleinen Bestandteile zerlegt, durchs Blut, durch den Körper transportiert und
geht es dann totaler auch bei Sperma? Quatsch. Also wenn man sich anders ernährt, ist es dann nicht so?
Es ist zum Beispiel, wenn man Lebensmittel, die einen sehr, sehr starken Duft haben, wie Knoblauch oder so, das schwitzt man ja im Prinzip aus allen Poren. Ja, klar, wird wahrscheinlich das Ejakulat auch noch Knoblauch riechen. Ich weiß nicht, wie man das unterscheiden soll. Aber ich meine, das sind ja ganz, ganz wenige spezifische Lebensmittel, die wirklich so einen Duft haben. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man Spargel isst, hat man ja auch diesen Duft im Urin und sowas.
Wobei es gibt Menschen, bei denen das ist nicht, es nicht so.
Das stimmt. Ja. Oder die es nicht spüren. Ja. Aber also, ja.
Und es ist ja auch…
Und vor allem geht es ja auch um, und teilweise auch um Hygiene, wie man riecht. Und,
ja, absolut.
Ja.
Kokosöl, sag mal.
Kokosöl.
Das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Das wollte ich schon da schon probieren. Ha. Das nehme ich mir
und
jetzt
dann habe ich das letzte Kapitel im Buch, da versuche ich auch ein bisschen lustig zu sein.
Stellen Sie mal, Frau Doktor, stellen Sie mal Ihr Licht unter den Scheffel.
Ich bin sehr lustig.
Und ja, du bist saulustig.
Das Kapitel heißt Die Bedeutung der Mikroben für unser Liebesleben.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen mich informiert und drüber gelesen, wie die Mikroben, die wir auf unserer Haut haben, wie die zu unserer sehr individuellen Duftmarke oder unsere Signatur beitragen und dass man sich sozusagen einen Partner erriechen kann. Und der Rat ist, und das ist dann beides natürlich unser Schweiß, aber auch die Bakterien, die wir auf der Haut haben, die dann diesen, alles, was wir aussondern, umsetzen und dann halt irgendwelche Duftstoffe freigeben. Und jeder Mensch hat seine eigene individuelle Signatur.
Stimmt.
Und es gibt auch Studien, wo nach gewissen Immunsystemfaktoren, dass man sich einen Partner sozusagen mehr attraktiv findet, der ein Immunsystem hat, das sich von dem eigenen unterscheidet, dass man halt mehr Variationen entwickelt, wenn man sich fortpflanzt. Und so glauben wir, ist das auch mit den Bakterien, dass man sozusagen nach einem Partner sucht, um seine Bakterien zu verbreiten. Weil der Mensch hat ja nie ohne Bakterien gelebt. Also wir haben ja sozusagen uns in totaler Symbiose mit, also nicht nur Bakterien, auch Viren und anderen kleinen Pilzen und so, mit Mikroben haben wir uns ja entwickelt. Die gibt es also in unserem Körper. Unser Darm alleine hat ungefähr 1,5 Kilo Mikroben. Ja, das ist mehr als das Gehirn. Also es ist wie ein eigenes Organ. Und das hat sich total in Symbiose mit uns entwickelt und ist auch wichtig für unsere Gesundheit. Und im Interesse dieser Bakterien liegt ja natürlich auch, so viele andere Menschen wie möglich zu kolonisieren.
Ja, na klar.
Und daher diese Duftsignatur. Ist doch
das
cool.
Ist aber, ja, ich finde das total cool. Das ist aber wirklich so, ich kann dich nicht riechen. Also
ja,
das
gibt sein. Ja.
Ich war heute Mittag erst noch kurz einkaufen, weil morgen ist ja Weltfrauentag.
Mhm.
Deswegen, also deine Buchvorstellung in Berlin am Weltfrauentag. Eieieiei, Schakalaka, sag ich dir nur. Da war ich gerade echt noch kurz im DM, in einem, da war ich eben noch kurz in einem
Laden.
Scheiße, es war sogar Butni. Egal, auf jeden Fall kam dann ein Typ rein. Ich fand, der sah sehr attraktiv. Der ging an mir vorbei. Uah, Der hat wahnsinnig unangenehm gerochen. Das war ein ganz unangenehmer Schweißgeruch. Nicht stark, aber so eine leichte Duftnote. Und da ist es mir mal wieder, ich habe ja gerade keinen Kontakt mit männlichen Menschen. Da ist es mir mal wieder aufgefallen, dass das überhaupt nicht nur über die Optik geht, sondern wirklich auch vom Geruchstyp her. Ich bin saumäßig empfindlich auf Düfte und Gerüche. Das finde ich ja spannend. Dann suche ich also mein System, sozusagen meine Bakterien suchen sich dann jemand raus, der bakteriell komplett das Gegenteil von mir ist.
Ja, oder halt um sich zu verbreiten so. Ja. Also das ist auch nicht so wahnsinnig erforscht, dass es da jetzt,
noch
dass wir
nicht
alles wissen, aber ich finde, das ist doch eine ganz interessante
Sache. Finde ich auch, absolut.
Sache, absolut. Man studieren sollte.
Ich finde es großartig und ich möchte nochmal, dass wir wirklich richtig dolle Werbung machen für das Buch von Frau Dr. Ina Schuppe-Keustinen. Vulva, Fakten, Mythen und lebensverändernde Erkenntnisse. Der Verlag ist?
Das ist der Vindobona Verlag. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so große Erfahrung mit. Es ist mein erstes popularwissenschaftliches Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe das auf Schwedisch geschrieben und ich habe es dann auf Deutsch übersetzt und habe versucht, einen Verlag zu finden und dann einfach so gegoogelt und an verschiedene Verlage geschrieben. Und Vindobona ist der Verlag, der geantwortet hat, sie sind interessiert, und dann habe ich mit denen einen Vertrag geschrieben. Also ich kann es nicht so richtig vergleichen, weil ich nicht die Erfahrung habe.
Das macht das gar nichts, aber
besser
du,
oder
ey,
schlechter ist, aber
ich habe noch
ist
kein
zumindest ein richtiges Buch draus geworden.
Aber wie richtig? Gibt es auch in so Buchhandlungen online?
Also es ist ja erst vorige Woche publiziert worden in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Im Moment gibt es das nur auf der Verlags-Homepage.
Mhm. Packen wir in die Shownotes, alles.
Ja, aber es soll bald im Buchhandel erhältlich sein und auch bei Amazon.
Okay.
Oder halt auch online.
Okay, oder es gibt auch eine Buchhandlung, die sich das traut. Ich werde das mal so ein bisschen hier auch streuen. Wir machen ja morgen auch auf der Veranstaltung ordentlich Werbung auf meinem Instagram-Kanal. Ich kenne ja auch ein paar Läden, Periodenladen oder hier die Liebelei. Also ich habe da ja so ein paar Leute, die auch schon hier vor dem Mikrofon saßen. Vielleicht haben die Lust, es ist wirklich schön.
Das wäre super, weil ich meine, es ist ja wirklich gut, wenn es verbreitet wird, damit Frauen.
Ich brauche auch eins fürs Glücksmama-Studio. Ja, das braucht man nämlich, da wo ich auch manchmal tanze, ich glücklich unterrichte. Wir kommen ja leider nicht zum Tanzen jetzt.
Nee, aber ich komme zurück.
Du kommst
das
mal,
muss ich unbedingt planen. Ich freue mich schon drauf.
Ja, weil da geht es nämlich drum, das ist das Glücksmama-Studio hier in Berlin, wo ich meine Tanz-Dich-Glücklich-Sessions mache. Das ist ein Rückbildungsstudio und es kümmert sich um Frauen vor, während, nach der Geburt, aber auch um ganz viele andere Sachen. Da werden auch Yogakurse und so weiter angeboten. Aber diese Info, die du vorhin hattest, also dass das wichtig ist in der Schwangerschaft, dass da der Wert wichtig ist.
Kann ich noch mal ganz kurz dazu sagen, dass während der Schwangerschaft hat man ja sehr hohe Östrogenniveaus im Blut.
Okay.
Und für die meisten Frauen oder viele Frauen stabilisiert sich die Vaginalflora und wird mehr gesund während der Schwangerschaft. Und es hat einfach mit dem Östrogen zu tun, dass halt höhere Östrogenniveaus im Blut sind. Das Problem ist dann nach der Geburt und während man stillt, weil dann die Östrogenniveau sehr schnell absinken und während des Stillens, das kann ja 6 Monate, 12 Monate anhalten, da haben viele Frauen dann wieder Probleme. Und das hat mit dem Östrogen zu tun.
Ihr hört und ihr wisst jetzt Bescheid. Kauft euch das Buch. Bildet euch weiter. Das ist für uns so wichtig, dass wir Bescheid wissen, dass keine Scham drauf liegt. Keine in unserem Schoß oder wo auch immer. Oder auch, wenn es unangenehm riecht. Das muss ich echt nochmal sagen. Ina, ich sag tausend Dank. Geil, geil, geil. Alle Infos zur Frau Doktor Ina Schuppe-Keustinen findet ihr in den Shownotes. Ich verlinke alles. Ihren Instagram-Account, da gibt es auch wirklich, hast du gesagt, auch auf Englisch. Wo
genau, wir haben einen Account
Myth of the Month
zur Information über unsere Forschung und auch einfach, um ein wissenschaftliches Bild auf sozialen Medien zu teilen, weil es gibt halt viele so Influencers und sogenannte Experten, die halt unwissenschaftliche Methoden vertreiben oder auch irgendwas verkaufen, was oft ziemlich sinnlos ist und sehr teuer und einfach dazu beitragen, dass Frauen nicht sich im Gesundheitswesen um Hilfe kümmern oder einfach total bekloppte Sachen machen. Wie gesagt, irgendwelche Deodorants oder Parfüme oder Duschgel oder irgend sowas kaufen. Und darum haben wir dieses Konto gestartet, das heißt FemBiome. Und da informieren wir halt über unsere Forschung, wir informieren über neue Resultate, die andere Forschungsgruppen haben, über Behandlungen. Und dann haben wir halt auch so ein Hobby, das heißt Myth of the Month. Aha. Und dann haben wir halt jeden Monat irgend so einen Mythos, den wir da…
Geil. Super. Schlachten. Drückt also auf alle Knöpfe, die ihr in den Shownotes finden könnt.
Genau, und wir machen das auf Englisch, ne, damit halt alle.
Ja, finde ich super. Danke, Ina. Vielen, vielen, vielen Dank für das.
So schön, hier bei dir zu sein. Geil. Ich freue mich auch.
Hört weiterhin jede Folge von Milflife Crisis. Oh, ich sag den Namen einfach so gerne. Drückt auf die Sterne, gibt mir eine Bewertung. Ich habe neulich gehört, auf Spotify ist es wichtig, die Glocke zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Ich mache mir jetzt, habe es schon in der letzten Folge bei Verena gesagt, ich sollte so ein total professionelles Outro haben. Aber ihr kriegt ja immer diese wunderbare Musik eingespielt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, habt tolle Bakterien in euch. Lasst die Lippen hängen. Und
lass sie flattern.
Genau. In diesem Sinne. Tschüss.